Magazin.
ABS Magazin.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, mir tun es auch nicht, aber mir fällt immer.
Wir haben den 10.02.2016, Punkt 16 Uhr und 35 Sekunden. Wir sind wieder hier beim ABS-Magazin. ABS steht für Arbeit, Bildung und Asoziales. Natürlich nicht Asoziales, sondern Soziales. Und hier begrüßt euch am Apparat der Nils und
der Andi.
Ja, herzlich willkommen. Wir haben wieder eine geschlagene Stunde voller Informationen für euch draußen am Empfangsgerät und
an euren Hörgeräten sozusagen, wo immer ihr uns auch hören mögt. Vorbereitet.
Vorbereitet.
Ja, und wie es unsere Art ist, haben wir natürlich auch heute wieder Themen vorbereitet und haben natürlich auch einen Gast zu unserem Thema im Studio. Wir begrüßen den Sebastian Schipper. Hallo Sebastian, guten Tag.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Und wir wollen sprechen über eine Stadt für alle, die Baustelle, die stattfinden wird im Rahmen des Frankfurter Forums Stadtpolitischer Initiativen am 13.02. Das ist der Samstag, wenn ich mich recht informiert habe über den Kalender. Und dann wollen wir natürlich auch sprechen über eine Demonstration in diesem Zusammenhang, die am 15.02. stattfinden wird. Nur gemeinsam können wir etwas in unserer Stadt verändern. Der Sebastian wird uns dazu Näheres sagen können, nachdem wir ihm die richtigen Fragen stellen. Nicht wahr, Andi?
Wenn wir die richtigen Fragen stellen.
Ja, ich hoffe, wir haben die richtigen Fragen auch mitgenommen. Und in der zweiten Hälfte der Sendung gibt es dann einen Beitrag zu Lennart Peltier. Lennart Peltier ist ein politischer Gefangener in den USA und seit 40 Jahren mittlerweile, ist 1976 verhaftet worden und ist ein Menschenrechtsaktivist der nordamerikanischen Ureinwohner und sitzt seit 40 Jahren mit doppelt lebenslänglich in Haft. Und da hat die ITA die Möglichkeit gehabt, mit Michael Koch zu sprechen. Er gehört zu dem internationalen Unterstützerkomitee von Lennart Peltier. Das werdet ihr dann also so circa 16.30 Uhr bis 35 Uhr zu Gehör bekommen.
Bada bam!
Ja, liebe Zuhörer, es ist jetzt genau 16:05 Uhr und das ist der Moment, wo wir entschieden haben, dass wir ins Thema einsteigen wollen.
Bada bam!
Bada bam! Sebastian, nochmal ein herzliches Willkommen an dieser Stelle, dass du den Weg zu uns in unser neues Studio gefunden hast. Du warst ja schon mal bei uns in der Schützenstraße, jetzt hier in der Kurfürstenstraße. Und wie gefällt es dir hier?
Ja, sieht gut aus.
Ja?
Renoviert, ja. Schick. Vielen Dank auch für die Einladung, auch mal hier im neuen Studio sein zu können.
Klasse, gut. Aber wir haben dich ja nicht eingeladen, um dir unser Studio zu zeigen. Nein, wir wollten sprechen über die Wohnraumsituation und die Situation für Mieter in Frankfurt im Allgemeinen. Vielleicht sollten wir mal kurz über so ein bisschen geschichtlich in die Kiste greifen, die Geschichtskiste greifen, wie so die Entwicklung in Frankfurt war. Frankfurt war ja mal eine Zeit lang neben Berlin eine der Städte in Deutschland, die eine große Hausbesetzerszene hatten. Und es gab also vor rund 50, 40 Jahren schon mal die Problematik in Frankfurt, oder gibt es wahrscheinlich immer noch, dass Wohnraum zu teuer wurde, dass es keinen bezahlbaren Wohnraum gab, dass also die Mieten in die explodiert sind. Und stehen wir nach gut 50 Jahren, in den 70er Jahren war das, Anfang der 80er Jahre, stehen wir immer noch an demselben Punkt, dass die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum für Leute, die wenig im Portemonnaie haben und trotzdem in Frankfurt leben können, immer noch Bestand hat. Was hat sich denn da nicht verändert in den letzten 40 Jahren?
Naja, diese Wohnungsfrage stellt sich eigentlich in Regelmäßigkeit alle circa 20 Jahre immer wieder neu und meistens aus den gleichen Gründen. Also man kann ja zurückgehen bis in die 20er Jahre, 50er Jahre, 70er Jahre, du hast gerade angesprochen, Anfang der 90er Jahre, große Wohnungskrise in Frankfurt und halt jetzt wieder erleben wir eine Rückkehr der Wohnungsfrage. Und Problem oder Ursache, würde ich sagen, ist eigentlich in allen diesen Zeiten immer das Gleiche, ja, dass man Wohnraum dem Markt überlässt, einer kapitalistischen Verwertungslogik überlässt. Und wenn man das macht, hat man in Konsequenz mit wiederkehrender Regelmäßigkeit, kann man fast sagen, immer dieses Problem Mietenexplosion, Verdrängung, etc.
Ist ja auch zu beobachten, also es gab früher in der Bundesrepublik mal die soziale Bindung von Wohnraum. Da gab es also auch große Gesellschaften. Eine der größten Gesellschaften war die Neue Heimat. Das war ein gewerkschaftseigener Betrieb, bei dem es dann in der Vorstandsebene zu Unregelmäßigkeiten kam. Und das fiel gerade mit der Machtergreifung oder mit der Kanzlerschaft des Altkanzlers Helmut Kohl zusammen. Mitte der 80er Jahre, Jürgen Vitor war da einer der zentralen Figuren, die dort in der Öffentlichkeit präsent waren. Und das hatte damals die CDU, FDP-Regierung genutzt, um diesen sozialen Wohnungsbau, der von Gewerkschaften und anderen sozialen Verbänden betrieben wurde, zu zerschlagen. Also bis dahin, dass man also ein neues Wohnungseigentümergesetz entwickelt hatte, dass die leichtere Umwandlung von Mietraum in Eigentum begründen konnte und dass also sozusagen diesen sozialen Anspruch, den man hatte, verdrängt hat und, wie du eben schon gesagt hast, oft darauf gesetzt hat, dass der Markt das schon regeln würde. Der Markt hat das aber nicht geregelt, oder?
Genau, der hat es nicht geregelt, genau, und fällt aus zwei Gründen. Zum einen hat man nämlich klar diesen klassischen sozialen Wohnungsbau in Deutschland, den es immer noch gibt, mit stark fallender Tendenz, bei dem halt das Problem ist, dass diese soziale Bindung immer nur für eine gewisse Zeitspanne existiert. Ja, also mittlerweile nur noch
20 Jahre waren es früher,
also, ja. Genau, mittlerweile so 5 bis 20 Jahre sind es, dass die Wohnungen in der Bindung bleiben und danach halt aus dieser Bindung fallen. Und dann können halt die Eigentümer auch in diesen Sozialwohnungen die Miete bis ans Marktniveau anheben. Es ist halt in Frankfurt ist dieser Bestand zurückgegangen, sehr drastisch, von 70.000 auf unter 30.000 in den letzten 20 Jahren. Das war aber nur ein Bestandteil von der Wohnraumversorgung, die darauf abgezielt hat, Wohnraum dem Markt zu entziehen. Das andere war genau das, was du gerade angesprochen hast, dieser gemeinnützige Wohnungssektor, den es in Deutschland gab, bis die Kohl-Regierung genau diesen Sektor abgeschafft hat. Der sah vor, dass halt die sogenannten gemeinnützigen Wohnungsunternehmen unter bestimmten Regularien standen. Das heißt, sie konnten eben die Miete nicht erhöhen in dem Niveau, was der Markt hergibt, sondern sie waren gezwungen, maximal die Kostendeckungsmiete zu nehmen. Ja, das heißt, die Miete deckt die Kosten, inklusive Instandhaltung etc., aber es gibt halt keinen Spielraum für Rendite. Und davon gab es auch in Frankfurt einen sehr großen Sektor, die ganzen kommunalen Wohnungsunternehmen, auch die ABG, die unterlagen bis Ende der 80er Jahre eben dieser Gemeinnützigkeitsbindung, waren deswegen vom Mietniveau relativ günstig. Und als das dann abgeschafft worden ist Ende der 80er Jahre, hat halt auch die ABG und die anderen Wohnungsunternehmen, die jetzt in der ABG zusammengefasst sind, diesen Spielraum genutzt, um die Mieten sukzessive ans Marktniveau heranzuführen.
Mhm. Man hat es ja auch gemacht, um die klammen Kassen der Kommunen zu füllen.
Ja, ich würde sagen,
war so ein Argument, das
immer gebracht war ein Argument, wurde. Dass man muss Subventionen abbauen, man muss eben den Staatshaushalt entlasten. Ich würde sagen, das war ein rein vorgeschobenes Argument. Zum einen, finanziell ist es völliger Quatsch. Also dadurch hat man vielleicht 100 Millionen, glaube ich, waren es an D-Mark noch an Steuereinnahmen gespart. Gleichzeitig musste der Staat aber über höheres Wohngeld, über höhere Kosten der Unterkunft ein Vielfaches zahlen, ja, um die steigenden Mieten über Wohngeld etc. Finanzieren zu können. Das heißt, finanziell hat das überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich glaube, der entscheidende Grund ist eher der zweite, dass man gesagt hat, wir wollen wieder, dass Wohnraum dem Markt überlassen wird. Wir wollen dementsprechend diesen gemeinnützigen Wohnungsbestand abschaffen, um damit eben privaten und öffentlichen Eigentümern es zu ermöglichen, mit Wohnraum wieder sehr viel Gewinn und Profit zu erwirtschaften. Das ist der eigentliche Grund war für die Abschaffung damals.
Da gab es ja dann auch immer in dem Zusammenhang diesen Begriff des Neoliberalismus. Die Märkte müssen liberalisiert werden, was eigentlich dazu geführt hat, dass die Märkte sozusagen zu einem Haifischbecken verkommen sind und auch die Mieter sozusagen, die kleinen Fische sind, die geschluckt wurden und an entweder aus Frankfurt verdrängt wurden oder an Randbezirke geschoben wurden. Also das klassische Quartiere, so wie es sie bis in die 80er, 90er Jahre gegeben hat, auch sich aufgelöst haben. Also Gallus zum Beispiel, da haben wir jetzt auch eine große Veränderung gehabt. Gallus Fenster, der Kollege Winnie Becker hatte ja auch schon öfters berichtet über den neuen Stadtteil, der auf dem alten Güterbahnhof entstanden ist. Und auch in anderen Bereichen, also aus dem Innenstadtbereich sind viele Leute verdrängt. gedrängt worden, aber auch aus diesen klassischen gemischten Wohnquartieren Sachsenhausen oder Niederrad, da steigen die Mieten ins Unermessliche und die Leute, die dort früher gewohnt haben, können sich diese Mieten eigentlich nicht mehr leisten und müssen sozusagen die Räume verlassen und machen Platz für andere, also in dem Zusammenhang auch Gentrifizierung. Das Thema hatten wir auch schon oft hier. Wie ist denn die Situation jetzt in Frankfurt aktuell, dass ihr sagt, da muss initiativ gegen vorgegangen werden, weil ich weiß, dass Peter Feldmann, unser momentaner Oberbürgermeister, ja angeblich die letzte Wahl auch wegen dem Versprechen, bezahlbaren Wohnraum in Frankfurt zu schaffen, gewonnen hat.
Genau, ich glaube, das ist das drängendste Thema. Ich glaube, mit das drängendste Thema jetzt im anstehenden oder stattfindenden Kommunalwahlkampf. Genau das, was du gerade beschreibst, steigende Mieten, Verdrängung, vor allem genau in solchen ehemaligen Arbeitervierteln, Gallus, Ostend wären so die Beispiele, natürlich auch in peripheren Stadtteilen. Ich glaube, das ist nicht nur ein Problem, was sich auf die sogenannten Innenstadtstadtteile begreift, sondern überall steigen die Mieten, überall kommt es zu Verdrängung, was wie gesagt mit dieser Marktlogik zusammenhängt. Vielleicht auch nochmal, um dieses so ein Verhältnis herzustellen, dass man sich diese Dimension bewusst wird, was dieser neoliberale Wandel eigentlich alles zerstört hat. Also Anfang der 90er Jahre waren 100.000 Wohnungen in Frankfurt, also ungefähr ein Drittel, waren halt preisgebunden. Also entweder klassische Sozialwohnungen oder eben diese gemeinnützigen Wohnungen, die nur die Kostendeckungsmiete genommen hat. Und hat man natürlich als Stadt 100.000 Wohnungen mit niedrigen Mieten, auf die man Einfluss nehmen kann, dann kann man halt Wohnraum schaffen für Leute mit mittleren, niedrigen Einkommen. Dann hätte man auch eine ganz andere Situation, um jetzt die Geflüchteten hier aufnehmen zu können. Hat man so einen Bestand, kann man was machen. Aber wie gesagt, aufgrund dieser neoliberalen Wende ist dieser Bestand auf unter 30.000 Wohnungen abgesagt.
Das ganze Tafelsilber rausgehauen worden.
Nicht rausgehauen worden, ist nicht verkauft worden. Ja. Ist weiterhin in städtischem Besitz, wird aber eben mittlerweile nach dem Gewinnprinzip bewirtschaftet und nicht mehr nach diesem Kostendeckungsprinzip, was einen enormen Unterschied macht für Mieter und Mieterinnen.
Wir hatten ja auch schon mal bei ABS-Magazin darüber berichtet. Frankfurt ist ja auch eine Universitätsstadt. Und soweit ich richtig informiert bin, sind jetzt knapp 40.000 Studenten eingeschrieben an der Johann Wolfgang Goethe Universität. Die müssen auch irgendwo wohnen. Und da ist momentan, immer gerade wenn der Semesterwechsel ist, die Situation so, dass viele Studierende sich gar nicht auf die Aufnahme ihres Studiums konzentrieren können, sondern gucken müssen, wo müssen sie bleiben. Entweder sie nehmen lange Anfahrtwege in Kauf, wenn sie irgendwo im Umland wohnen, 50, 100 Kilometer entfernt und hier einen Studienplatz bekommen haben, oder sie müssen sozusagen irgendwo mit einziehen und sind im Prinzip eigentlich obdachlos. Das ist doch eine sehr eklatante Entwicklung, die da stattgefunden hat mit den Eliten, die man sozusagen an diesen Hochschulen ja auch ausbilden will.
Genau, also Studierende sind eine Gruppe, genau, die davon betroffen sind, sicherlich nicht die einzige, aber es eklatantes Problem, dass man gerade dann merkt, genau, wenn sich Studierende beispielsweise auf verschiedene Master- oder Bachelorstudiengänge bewerben, verschiedene Zugänge, Zusagen bekommen, überlegt man sich schon zweimal, ob man halt den Master in Frankfurt macht oder in einer Stadt, wo man sich eventuell die Miete dann doch eher leisten kann.
Wobei man natürlich auch sagen muss, das ist kein spezifisch Frankfurter Problem eigentlich, sondern das ist ein Problem, das alle großen Metropolen in dieser Republik mittlerweile haben. Und das ist ja auch nicht nur in der BRD so, sondern ist auch in vielen anderen Staaten in der Europäischen Union auch so.
Genau, es betrifft nicht nur Frankfurt, aber wenn man sich so die Mietentwicklung in verschiedenen Städten anschaut, ist Frankfurt immer nach München ganz vorne mit dabei und halt mit die Stadt mit den stärksten Steigerungen, was die Mieten und Wohnungspreise betrifft. Ja.
Zum Abschluss sage ich noch ein Badabäm an die Anna in Offenbach.
Ja, ihr hört immer noch das ABS-Magazin hier auf Radio X heute am 10.2. mit Gast Sebastian Schipper ist bei uns und wir haben jetzt in den ersten 10 Minuten ein bisschen in der Vergangenheit gerührt und uns nochmal so die Situation auf dem Wohnungsmarkt vor Augen geführt und ihr hört gerade im Hintergrund noch Santana Batuka, das so heißt das Stück, das ist eine Platte von 1971, released in September 1971 und erstaunlich aktuell der Sound immer noch, nicht was? Nicht
wahr, Andi? Der hört sich einfach so groovy an, das ist wie damals, ne?
Wie damals, aber wir leben nicht damals, sondern wir leben heute und die Probleme von heute sind sozusagen ein zentraler Bestandteil dieser Sendung.
Genau, und weil wir so zentral sind hier in Frankfurt, fangen wir auch zentral, machen wir hier weiter mit dem Programm. Und zwar wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Es gibt jetzt nämlich an diesem Wochenende, am 13.02., gibt es eine Veranstaltung, die sich Baustelle, eine Stadt für alle, von ein Forum von stadtpolitischer Initiativen Frankfurts aufstellt. Und wir wollen jetzt hier so ein bisschen über diese Veranstaltung sprechen. Diese Veranstaltung wird getragen von verschiedenen Initiativen und Gruppierungen. Da ist darunter ist zu nennen die Frankfurter Mieterinitiative NBO Nord End, Bornheim Ostend, Zukunft Bockenheim, Mieterinitiative Ginnheim, die Kampagne Eine Stadt für alle, wem gehört die ABG? Auch viele kulturpolitische Gruppen, wie zum Beispiel die Frankfurter Gemeine Kultur, das SIX, Offene Haus der Kulturen, und auch TeilnehmerInnen von dem Ratschlag Frankfurt für alle, eine solidarische Stadt, und viele, viele natürlich Einzelpersonen, die da natürlich mitwirken werden. Ja, und wir wollen jetzt da so ein bisschen drüber sprechen, was ist denn da überhaupt geplant, was ist denn das Ziel überhaupt dieses Forums, wozu dient es?
Ja, das Ziel von dem Forum ist zum einen, den Druck auf die Politik, auf die Stadtpolitik zu erhöhen, jetzt nochmal im Vorwahlkampf, das ist das eine. Und zum anderen Forum zu bieten, wo sich die verschiedenen stadt- und wohnungspolitischen Initiativen, die du gerade genannt hast, sich vorstellen können und wo andere Mieter, Mieterinnen, Bürger, Bürgerinnen aus Frankfurt nochmal einen Einblick bekommen, was machen die eigentlich, wofür setzen sie sich ein und wie kann man sich eventuell auch, wenn man Interesse hat, sich zu engagieren, irgendwie da andocken und bei diesen Initiativen unterstützen, Mitglied werden oder sich da einbringen. Genau, los geht das Ganze an dem Samstag um 11 Uhr morgens. Wir beginnen damit mit so einem lockeren Frühstück, eine gemütliche Kennenlernrunde, sag ich mal. Das richtige Programm geht dann ab 12 Uhr los. Da wird es zuerst so eine, ich sag mal, satirisch-humorvolle Performance geben, die sich kritisch mit der Stadtpolitik und der Wohnungspolitik vor allem hier in Frankfurt auseinandersetzt. Anschließend werden dann verschiedene Mieter und Mieterinnen vorstellen, ja, wie läuft es eigentlich bei denen ab? Mieterhöhung bei der ABG wird ein Thema sein, Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen mit ziemlich brachialen Methoden, wie läuft das eigentlich ab und wie kann man sich dagegen wehren? Das ist so grob der Vormittag, dann gibt es eine kurze Mittagspause und im Nachmittag würden wir dann verschiedenen Workshops diskutieren, was sind wohnungspolitische Forderungen, die sinnvoll sind, wie kann man vielleicht auch nach der Kommunalwahl weiter den Druck auf die Politik aufrechterhalten, wie kann man sich im Stadtteil organisieren etc. Und dazu sind, genau, wie gesagt, alle herzlich eingeladen, sich da vorbeizuschauen, sich da einzubringen.
Und das Ganze geht ja sozusagen den ganzen Tag über, sozusagen von 11 bis 18 Uhr, hast du gesagt. Das heißt, auch Leute, die noch gar nicht so vielleicht in Berührung gekommen sind mit Wohnraumpolitik in Frankfurt oder haben sich damit beschäftigt, sind natürlich dann wahrscheinlich dort auch herzlich eingeladen. Und können da auch einfach spontan hinkommen, ist das so, ja?
Können da spontan, sind herzlich eingeladen, wie wir uns wünschen, wenn sie vorbeikommen. Und wenn man auch nicht den ganzen Tag Zeit hat, ist auch kein Problem. Wie gesagt, man kann um 12 Uhr zur Performance kommen, sich das anschauen, man kann mit ein paar Mieterinitiativen sich unterhalten, dann Einblick bekommen. Man kann sich, wie gesagt, im Nachmittag in den Workshops einbringen, und natürlich ist alles kein Muss. Wenn man nur einen Teil davon mitmachen will, kein Problem. Ich glaube, wo findet es statt, habe ich noch nicht gesagt. Im Galluszentrum, in der Christeler Straße 55. Und dann, wie genau gesagt, ab 11 Uhr geht es mit dem Frühstück los, ab 12 Uhr dann mit dem Programm.
Das ist aber, muss ich noch mal kurz sagen, also es sind ja viele Initiativen, die ja in diesem Forum da mit, oder das Forum mitgestalten. Das ist ja auch eine Monsterleistung, sage ich mal, so viele Initiativen überhaupt zusammenzukriegen. Ne? Also das heißt, in dem Fall geht es ja hier auch um Vernetzung.
Genau, das ist ein wichtiger Teil davon. Die verschiedenen Initiativen, die es meistens auf Stadtteilebene gibt oder in verschiedenen Siedlungen, die auch nochmal zusammenzubringen. Viele kennen sich schon, aber eine Idee war unter anderem, genau dieses Netzwerk zu stärken, da eine gemeinsame Kraft zu entwickeln und die Forderung zu bündeln und nochmal sagen, irgendwie, so wie es in den letzten 20 Jahren hier wohnungspolitisch, diese radikale Neoliberalisierung muss gestoppt werden, die Mieterverdrängung muss gestoppt werden. Wir brauchen eine andere, grundsätzlich andere Wohnungspolitik.
Wo kann man sich denn da informieren, wenn man da jetzt noch im Internet vielleicht rumkursiert oder irgendwie Kontaktdaten, wie kann man da euch erreichen?
Genau, man kann hinkommen, das ist das eine. Mehr Infos sowohl zu dieser Baustelle als auch zu der Kampagne Eine Stadt für alle, wem gehört die ABG, gibt es im Internet, und zwar unter der Adresse www.stadt-für-alle.net.
Genau. Und ja, jetzt kommen wir natürlich dann zu einer Demo, denn direkt 2 Tage später gibt es dann nämlich noch eine Demonstration, die nennt sich hier Ebbe langt, stoppt die Mietervertreibung. Das ist auch hier im Endeffekt auch ein Zusammenschluss von verschiedenen Initiativen, die da auch wieder mitwirken. Hier sind es sogar noch ein paar mehr, andere kommen da, sind dabei. In dem Fall ist es hier noch die Aktionsgemeinschaft Westend, die Aktionsgemeinschaft Böhmerstraße, sogar der DGB Stadtverband Frankfurt ist auch hier mit am Start, aber auch hier Mieter helfen Mietern. Und Ebbe langt ist eine Demonstration, die wird hier direkt vor dem Planungsdezernat Frankfurt auch gemacht. Erzähl doch mal warum.
Genau, warum? Grund ist der gleiche. Dieses Forum am Samstag ist praktisch so der Auftakt. Weiter geht's, genau wie du gesagt hast, am Montag, am 15. um, in Form von der Demonstration eben genau diese Punkte einzubringen. Stoppt die Mietervertreibung gegen neoliberale Wohnungspolitik. Genau, das Ganze beginnt Kurt-Schumacher Straße 10, ist richtig. Genau, allerdings dummerweise schon um 16 Uhr. Das ist für viele Berufstätige eine schwierige Zeit. Grund ist aber, dass wir uns da vor dem Stadtplanungsamt gar nicht lange aufhalten wollen, sondern gleich weiterziehen wollen, und zwar zum Römer, weil da tagt um 5 Uhr der Stadtplanungsausschuss, und das ist der Grund, warum die Demonstration so früh stattfindet, dass man eben mit diesem Anliegen zum Römer will und dann auch zum Stadtplanungsausschuss, um da nochmal Druck zu machen, zu sagen, irgendwie so wie es bislang läuft, so kann es nicht weitergehen.
In diesem Flyer sozusagen gibt es hier verschiedene Forderungen, die hier auch aufgelistet sind, wie zum Beispiel eine Taskforce für betroffene Mieterinnen und Mieter, sofortige Einführung eines Genehmigungsvorbehalts bei Erteilung von Baugenehmigungen, also sind hier verschiedene Forderungen hier schon auch aufgelistet. Kannst du vielleicht nochmal da zu den Einzelnen vielleicht nochmal was sagen?
Genau, die sind zustande gekommen, weil dann, wie du gerade genannt hast, ja viele Initiativen, der DGB, Mieterinitiativen etc. zu dieser Demonstration aufrufen. Und dieses Bündel an Forderungen ist entstanden eben aus den spezifischen Problemen von diesen Mieterinitiativen oder von Hausgemeinschaften, die irgendwie von Verdrängung und Umwandlung betroffen sind. Und da war eben die Idee, diese ganzen verschiedenen Punkte zusammenzubringen und was wichtig ist. Und das hängt natürlich je nach Wohnsituation, ist es unterschiedlich, es hängt davon ab. Also beispielsweise geht es um einen Mietenstopp bei den ABG-Wohnungen. Das betrifft klar die Mieter in ABG-Mietwohnungen wohnen. Aber beispielsweise gerade dieser Versuch, ein Umwandlungsverbot über die Landesebene einzuführen, das wäre etwas, wovon die Mieter und Mieterinnen profitieren würden, die gerade beispielsweise in der Wingertstraße oder in der Martin-Luther-Straße davon betroffen sind, dass ein Investor das Haus gekauft hat und jetzt eben mit sehr brachialen Methoden versucht, die Mieter loszuwerden, um es dann halt als teure Eigentumswohnung weiterverkaufen zu können. So ist das zustande gekommen, so sind die verschiedenen Forderungen eben da eingeflossen, um eben gemeinsam zu sagen, ja, sind unterschiedliche Probleme, aber meistens der gleiche Hintergrund, und dementsprechend muss sich dann politisch was ändern.
Ja, und auch hier, vielleicht magst du einfach nochmal das Datum nennen und vielleicht nochmal irgendwie einen Kontakt, damit man vielleicht auch sich online sozusagen da über diese Demonstration informieren kann.
Genau, wie gesagt, es geht am 15. Montag, 16 Uhr los, Startpunkt Kurt-Schumacher Straße. Wem das zu früh ist, wer das nicht schafft, weil er noch arbeiten muss, kann auch gerne um 5 Uhr noch, um 17 Uhr zum Paulsplatz kommen, direkt vom Römer, da wir die Demonstration ankommen und dann entsprechend genau diese Punkte, die du gerade genannt hast, auch dem Stadtplanungsausschuss nochmal, den Stadtplanungsausschuss damit nochmal konfrontieren. Genau, für mehr Informationen findet man genau, wenn man halt sich entweder bei der NBO, bei Zukunft Bockenheim, bei Aktionsgemeinschaft Westend, beim DGB, wenn man entsprechende Homepages guckt, alle Gruppen, die dazu aufrufen, haben entsprechend auch auf ihren Homepages da Informationen zu, worum es dann konkret geht.
Also man darf gespannt bleiben, wie viele Leute dann da hinkommen werden, wahrscheinlich, ne?
Klar, ich hoffe viele.
Dann danke ich dir, Sebastian, für dieses Gespräch und dass du auch hier in diesem neuen Studio 1 im Radio X bist. Und
ja, danke für die Einladung.
Das ist hier auch übrigens das ABS-Magazin. Wir haben auch eine eigene Internetseite, die nennt sich absmagazin.de.
Und dort sind alle Sendungen der letzten anderthalb...
25 Millionen Jahre.
33.000 Jahre, seit Anbeginn der Menschheit,
ja.
Sind dort zu hören. Wir laden euch ein, auf unsere Seite zu besuchen und dort nachzuhören. Und ansonsten könnt ihr diese Sendung, kann man auch nochmal erwähnen, jeden Donnerstag in der Zeit von 14 bis 15 Uhr als Wiederholung hier bei Radio X natürlich auch hören.
Hören.
Cha-cha-cha. Yeah.
Wir sind ja auch richtig abgegangen hinter dem Mikrofon.
Ja,
hast du gesehen, wie ich die Luftgitarre gemacht habe?
Ja, klasse.
Obwohl keine Gitarre dabei war.
Ja, und meine Füße haben getanzt, obwohl ich eigentlich gar nicht tanzen wollte. Tja, das ist eben der Cha-cha-cha. Aber gut, genug Spaß gehabt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt kommt der versprochene Beitrag von der Dada. Und für all diejenigen, die jetzt erst zuschalten, will ich nochmal kurz sagen, Dada hatte die Möglichkeit, mit Dr. Michael Koch ein Gespräch zu führen. Er gehört zu dem internationalen Unterstützungskomitee von Lennart Peltier. Alle, die Lennart Peltier nicht kennen, bleibt dran. Ihr werdet gleich erfahren, wer Lennart Peltier ist. Und so in circa 24 Minuten werden dann der Andi und ich, Andi, ne?
Ja, so heiße ich.
Genau, Andi und ich nochmal zu euch sprechen. Also, es geht nach dem Beitrag, es fängt etwas jetzt mit Musik an, themengebunden zu Lennart Peltier. Am Anfang werdet ihr hören Jim Beer, The River, Free Lennart Peltier. Und dann beginnt das Gespräch mit Michael Koch und Dada.
Babbelabab.
Ich sitze jetzt hier mit Herrn Dr. Michael Koch und es geht um ein Jubiläum, eher etwas trauriges Jubiläum, und zwar geht es um 40 Jahre Inhaftierung von Leonard Peltier. Herr Koch, Sie sind jetzt schon länger eigentlich auch jemand, der Leonard Peltier in seiner Haft auch begleitet. Nicht jetzt persönlich, aber immer wieder mit Informationen. Was ist denn eigentlich vor 40 Jahren genau passiert?
Vor 40 Jahren, genau genommen am 6. Februar 1976, wurde Lennart Peltier in Kanada festgenommen. Lennart Peltier, ein indianischer politischer Aktivist, der dem American Indian Movement, einer Bürgerrechts- und Widerstandsgruppe, angehörte, wurde in Kanada festgenommen und dann nach mehreren Monaten Haft dann direkt aufgrund von manipulierten Beweisen an die USA ausgeliefert. Jetzt haben wir dieses sogenannte traurige Jubiläum, 40 Jahre in Haft. Und wie wir, die den Fall doch sehr ausführlich seit, also ich persönlich jetzt seit 16 Jahren verfolgen und auch mittlerweile mit Lennart Peltier regelmäßig in Kontakt bin über E-Mail, sage, aller Voraussicht nach wirklich unschuldig in Haft ist.
Mit was hat er sich denn so beschäftigt vor der Inhaftierung? Was waren so seine Ansätze als Widerstandsaktivist?
Nun, der indianische Widerstand hat irgendwie in der Mitte der 60er Jahre eine neue Dimension angenommen. Vor 1968, dadurch, dass es massive Konflikte zu Fischereifragen gegeben hat. Das ist aber dann alles durch das Entstehen der Black Panther Party auf der einen Seite, aber auch die Bewusstwerdung, dass die Lebensbedingungen für Native Americans, also die indianische Bevölkerung in den USA, sowohl in den Reservationen als auch in den großstädtischen Slums, verheerend waren, ist einfach eine Politisierung eingetreten. Speziell führte die 1968 zur Gründung des American Indian Movements. In diese Gruppe ist Lennart Peltier dann 1972 eingetreten, war aber schon vorher bei spektakulären Besetzungsaktionen dabei und ist damit auch in den Fokus des FBI geraten, als, ich sag einmal so salopp, als Troublemaker, als jemand, der mit aktiv ist, der widerständig ist, der gut organisieren kann und alles das, was eigentlich eine staatliche Polizei nicht so wertschätzt. Fangen wir doch mal eher bei dem American Indian Movement an. Das war eine Gruppe, die erst einmal junge Native Americans oder überhaupt Native Americans, die ständig von der Polizei schikaniert worden sind, dann bei Polizei diese Aktion begleitet hat, beobachtet hat, dass es keine Misshandlungen gab, Rechtsbeistände organisiert hat. Dann kam eine sehr starke soziale Komponente dazu, Frühstücksaktionen für Armutskinder, Ausbildungsplatzsuche. Viele der Native Americans hatten massive Drogen- und Alkoholprobleme, da praktisch Drug- und Alk-Free-Aktionen zu machen, kleine Ausbildungswerkstätten herzustellen. Das ist vor allem ein sehr soziales Projekt. Und dann gab es aber im Rahmen von verschiedenen Kampagnen Aktionen, die so gar nicht angedacht waren, die führten dann zu Besetzungen wie des Gebäudes vom Bureau of Indian Affairs in Washington 1972 oder des Ortes Wounded Knee. Sie waren aber nie als solche Aktionen geplant, sondern sie wurden eigentlich dazu, weil sie von der weißen Ignoranz mehr oder minder dazu getrieben wurden, dann solche Aktionsformen auch zu wählen. Und diese Aktionsformen präsentierten ihnen auf einmal eine weltweite mediale Öffentlichkeit. Das war etwas völlig Neues. Es gibt noch Indianer. Das war für die amerikanische Bevölkerung neu und das war auch für viele in Europa neu. Und das war ein ganz wichtiger Aspekt, die Medienaufmerksamkeit.
Wenn wir jetzt mal auf diesen besagten Tag hinausgehen und diese kleine Geschichte nochmal beschreiben, was ist da genau passiert, wie ist die Inhaftierung und in welcher Haftvoraussetzung unterliegt Leonard Peltier jetzt seit 40 Jahren?
Also der konkrete Anlass seiner Inhaftierung war eine Schießerei in der Pine Ridge Reservation Südakotas am 26. Juni 1975. Die Vorgeschichte, die traurige in dieser Region war, dass es bürgerkriegsähnliche Zustände gegeben hat zwischen unterschiedlichen indianischen Fraktionen. Die einen waren auf der Seite eines korrupten Stammeshäuptlings oder nicht mehr Häuptlings, Stammesvorsitzenden, der eine eigene Todesschwadron aufgebaut hat mit Billigung und auch mit Unterstützung des FBI und des Bureau of Indian Affairs Police. Diese Todesschwadron richtet die Aktionen vor allem gegen junge, sich politisierende Indianer innerhalb und außerhalb der Reservation und traditionelle indianische Familien, die sich nicht der weißen Gesellschaft anpassen wollten, sondern ihre Kultur weiter aufrechterhalten wollten. Dann gab es noch den Nebeneffekt, dass ein Teil des Stammesgeländes wegen Uranvorkommen an die US-Regierung kostenlos vergeben werden sollte, gegen die Meinung der Bevölkerung. Es hat über 60 Morde an diesen traditionellen und politisierten Indianern gegeben, unter den Augen der Polizei. Es gab nie eine Strafverfolgung und die Menschen hatten Angst. Man nennt es heute noch die Zeit des Terrors, Reign of Terror. Ein Spielfilm, den es ab und zu mal auch im Fernsehen zu sehen gibt, Halbblut mit Val Kilmer und Graham Greene, zeigt die Zeit sehr, sehr deutlich, auch wenn die Geschichte selbst, sagen wir mal, eher semi-dokumentarisch ist. Es ist halt ein Hollywood-Film. Es war ein Klima absoluten Terrors und in diesem Terrorklima haben Häuptlingsfamilien, alte Menschen, Bürgerrechtler des American Indian Movement gebeten, ein Schutzcamp zu machen, weil gezielt wieder mal eine alte Familie bedroht wurde, dass sie umgebracht werden sollte. Und dort haben dann halt diese AIM-Aktivisten, unter ihnen auch Leonard Peltier, der für Sicherheitsfragen mittlerweile zuständig war, ein Schutzcamp aufgebaut, auch ein spirituelles Camp. Das heißt halt, der indianische Widerstand ist nicht nur ein sozialer und politischer, sondern auch durch die Wiederentdeckung der Kultur ein sehr spiritueller. Dieses Camp wurde gleich verleugnet, also es wäre ein Waffenbunker, es werden dort jede Menge Sprengstoff gebunkert, was man später alles dort auch nie gefunden hat. Und in dieses Camp sind an dem besagten Morgen zwei FBI-Agenten reingerast. Es kam zu einem Schusswechsel, von dem bis heute nicht klar ist, wer ihn begonnen hat. Man muss sagen, in dem Camp lebten viele Frauen, Kinder, Babys, alte Leute auch mit. Also alles andere als eine militante Mehrheit. Unangekündigt, dieser polizeiliche Überfall führte halt zu diesem tragischen Schusswechsel, in dessen Verlauf die beiden FBI-Agenten erschossen wurden, aber auch ein junger indianischer Aktivist. Allerdings da hat sich nie ein Mensch drum gekümmert, wer ihn erschossen hat und dass es da Konsequenzen gäbe. Das führte dann letztendlich zur Identifizierung von drei Haupttatverdächtigen. Zwei, Bob Robideau, Dino Butler, wurden relativ zeitnah festgenommen, aber dann von einem Gericht freigesprochen. Wegen A, Manipulation der Beweise durchs FBI und B, weil sie durchaus glaubhaft von Notwehrrecht geltend machen könnten. Peltiers Festnahme in Kanada war dann etwas später und es gibt einfach die Spekulation, wäre er mit damals festgenommen worden, wäre er heute ein freier Mann. Müßig sich das war weiter durch den Kopf gehen zu lassen. Er wurde Anfang 1976 festgenommen, nach gefälschten, manipulierten Beweisen in den USA ausgeliefert und an ein ausdrücklich als rassistisch bekanntes Gericht verwiesen. Und er wurde dann für all das in Geiselhaft genommen. Heißt auch, man wollte damit ganz klar das American Indian Movement und den aufkommenden indianischen Protest, das aufkommende indianische Selbstbewusstsein, damit natürlich gleich mit zerschlagen. Es wird in Verurteilung zweimal lebenslänglich hintereinander, nicht zeitgleich, sondern hintereinander ab, würden die Strafen anzutreten sein. Da hätte er aber trotzdem schon längst frei sein müssen. Es gab dann gegen die Verurteilung natürlich auch Einsprüche, Revision. Das wurde teilweise aber das gleiche Gericht zurückverwiesen. Es gab dann später von Seiten der früheren Staatsanwälte sogar die Hinweise, es lägen gar keine Beweise in Wirklichkeit gegen Peltier vor und man sollte ihn doch eigentlich auch freilassen. Im Prinzip sind aber im Laufe der Zeit alle Rechtsmittel ausgeschöpft worden. Es bleibt nur noch der Begnadigungsweg. In der Haft war er mehrmals durch Attacken und auch durch einen Mordkomplott bedroht, was ihn veranlasste, einen Fluchtversuch zu wagen, in dessen Verlauf ein ihm ähnlich sehender Native American erschossen worden ist. Man hat wohl angenommen, man hätte Peltier erschossen. Also er sitzt in Hochsicherheitsgefängnissen. Das heißt auch für ihn, es ist immer wieder die Situation, dass er in Isolationshaft temporär sitzt, was sich verheerend auswirkt aufgrund seines sehr angeschlagenen Gesundheitszustands. Peltier hatte eine schwere Kiefererkrankung, ist bei der Operation fast verblutet und dann für 2 Wochen ins Koma gefallen. Erst Jahre später eine zweite Operation, die durch massenhaften Druck einer weltweiten Öffentlichkeit zustande kam, konnte die annähernd eine Besserung erreicht werden. Er hat Diabetes, er hatte einen Schlaganfall, er verliert langsam das Augenlicht, was für ihn verheerend ist, weil er malt mittlerweile auch, also betätigt sich künstlerisch in der Haft. Seine Muskulatur geht zurück, er hat Fersensporn, was nicht gefährlich, aber sehr schmerzhaft ist. Bluthochdruck, man hat ihm die Medikamente mittlerweile verweigert, weil zu teuer oder die Rationen halbiert. Dadurch ist seine Blutzuckerwerte in letzter Zeit exorbitant nach oben geschnellt. Und ganz aktuell, seit Beginn des Jahres, wissen wir, dass er über eine Aorta-Aussackung leitet. Im Bauchbereich, die Hauptschlagader kann jeden Moment reißen oder platzen. Seine Aussackung, die etwa 5 cm lang ist und 4,5 cm breit, wo wir denken, nur weltweiter Druck kann dafür sorgen, dass er jetzt eventuell in eine Klinik außerhalb der Gefängnisbereiche geliefert wird.
Das ist schon eine sehr tragische Geschichte. Es ist ja nicht so, dass nur durch den Aktivismus das Ganze immer wieder in die Welt geschickt wird und durch gute Promotion-Arbeit, sondern ihr habt jetzt auch ein Buch fertiggestellt. Dieses Buch beschreibt ihn, seinen Weg, inklusive auch seine Haft. Wann erscheint das Buch? Und soweit ich weiß, Ein Leben für die Freiheit heißt das Buch.
Untertitel Leonard Peltier und der indianische Widerstand wird ein 440 Seiten starkes Werk wohl werden, mit beigelegter DVD, mit 120 Minuten noch Dokumentationsmaterial. Wie eben schon gesagt, es beschreibt seinen Werdegang von der Kindheit bis zur Politisierung, bis hin halt dann auch seine Tätigkeit im American Indian Movement und auch die Zwischenfälle dann, die zu seiner Verhaftung geführt haben, die Prozessführung, die Widersprüche, die dabei auftauchten, seine Haftsituation bis zur heutigen Situation. Das Ganze ist eingespannt in mehrere andere Kapitel. Ein Kapitel zur Völkermordgeschichte an den Native Americans in den USA bis in das 20. Jahrhundert hinein, in die Geschichte des indianischen Widerstands in den USA, in die Beschreibung der Lebensbedingungen in Reservationen in der heutigen Zeit. Also es ist eingefügt in einen sehr großen Kontext, der auch alles dann besser verstehen lässt. Und der Ausblick zeigt eigentlich auch, diese Kämpfe gehen halt weiter. Und das ist vielleicht auch eine Angst, die man in Amerika hat. Es gibt den schönen Satz von vielen Native American: We have our own Nelson Mandela. Leonard Peltier. Nelson Mandela oder Bischof Tutu sind zum Beispiel beide als Nobelpreisträger immer für seine sofortige Freilassung eingetreten.
Wann kommt das Buch raus?
Erscheint im März diesen Jahres auf der Leipziger Buchmesse. Wenn alles glatt geht, beim Traumfänger Verlag für schlappe 22,50 kriegt man wirklich einen Backstein an Informationen. Es ist kein Buch, das lustig ist. Es ist eine sehr ernste Hintergrundgeschichte. Es sind einzigartige Dokumente, die es noch nie in Deutschland zu lesen gab. Es gibt ein Grußwort von Leonard Peltier an seine deutschen Leser, das er uns zugeschickt hat. Und auch das Titelbild ist von ihm gemalt worden. Also es ist tatsächlich ein großes Ganzes geworden.
Es gibt aber noch weitere Aktionen, die jetzt zu diesem 40-jährigen Jubiläum. Und zwar gibt es Freedom for Leonard Peltier auch als Zusatz zu diesem Buch, das man an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, in dem Falle jetzt noch Barack Obama, senden kann. Wo kann man das finden? Wo kann man überhaupt Informationen jetzt auch dazu finden? An welchen Webseiten oder Plattformen?
Wir haben eine eigene Homepage seit längeren Jahren. Leonard Peltier in einem Wort, kleingeschrieben.de. Es gibt eine E-Mail-Adresse lpsg rhein-main@aol.de. Postkom. Da kann man zum Beispiel die Postkarten unentgeltlich bestellen. Wir schicken sie gerne in größeren Massen. Auf der Homepage findet man immer auch wieder Aktionsankündigungen, wie jetzt zum Beispiel für dieses Wochenende wird es zeitgleich in Leipzig, Berlin und in Frankfurt Aktionen geben auf der Straße. Es wird Anzeigen geben, zumindest in der Taz und in der Jungen Welt wird es dann gegeben haben, weil die Sendung läuft jetzt etwas später. Wir haben gruppieren da viel drum und auch diese Radiosendung ist sicherlich ein Beitrag, um Menschen zu informieren und wir hoffen, dass sich Menschen auch da engagieren. Manchmal reicht eine Postkarte. Es gibt die Aktionsvorschläge auf der Homepage.
Vielen Dank für diese Informationen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit mit und für Leonard Peltier. Alles Gute.
Dankeschön.
Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans.